HR Info. Politik.
Kinder brauchen Werte. Was ist richtig, was ist falsch? Was bedeuten Freundschaft und Gerechtigkeit? Aber wer vermittelt diese Werte? Das sind natürlich einmal die Eltern, Geschwister, Erzieher, Lehrer, immer häufiger aber auch sogenannte Influencer. Wie funktioniert Wertevermittlung heute, im Jahr 2018? Das ist das Thema dieser Politiksendung, in der es auch etwas persönlich wird. So viel kann ich Ihnen schon verraten. Mein Name ist Ariane Focke. Wir fangen mal persönlich an. Denn Anlass für diese Sendung war der Tod der bekannten und populären Kinderbuchautorin Christine Nöstlinge. Aus den Kinderzimmern der 70er, 80er und 90er Jahre waren ihre Bücher nicht wegzudenken. Ein zentrales Thema, das immer wieder in ihren Büchern auftaucht, soziale Ungerechtigkeit. Nöstlinge war es aber auch wichtig, den Kindern zu vermitteln, eure Eltern haben nicht immer recht und ihr dürft euch wehren. Wir in der Politikredaktion haben uns deshalb gefragt, welches denn eigentlich die Bücher waren, die uns und unsere Kindheit geprägt haben, sei es nun bewusst oder unbewusst. Welche das waren, das werden Sie im Laufe der Sendung immer mal wieder zu hören bekommen, so wie jetzt.
Mein Name ist Anne Bayer, ich bin Politikredakteurin in HR Info und als ich gehört habe, dass Christine Nöstlinger gestorben ist, war ich richtig traurig. Mir sind gleich ein Dutzend Bücher eingefallen, die ich von ihr als Kind gelesen habe und ein Buch habe ich ganz besonders geliebt, die feuerrote Friederike. Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das ganz lange und eben feuerrote Haare hat und auch sonst sehr auffällt und deswegen von anderen Kindern schrecklich geärgert wird. Die ihr dann nachrufen Sachen wie Feuer, Feuer, auf der ihrem Kopf brennt, Achtung, die Rote kommt. Heute würde man sagen, sie wurde gemobbt, bis zu dem Zeitpunkt, als sie merkt, dass ihre Haare eben etwas ganz Besonderes sind und sie damit fliegen kann. Und dann passieren ziemlich viel merkwürdige Dinge. All das war eine tolle Geschichte, nicht nur, weil sie dann eben mit ihren Haaren fliegen konnte, sondern mich hat damals schon beeindruckt, wie dieses Mädchen ihren eigenen Weg gegangen ist, trotz allen Schwierigkeiten und dass es eben letztendlich egal ist, wie man aussieht. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft für jedes Kind und ich finde auch, jedes Kind sollte wissen, dass es eigentlich heimlich Zauberkräfte besitzt.
Sagt meine Kollegin Anne Bayer. Aber wie sieht es heute mit Kindern und dem Lesen aus? Das wollte ich wissen und habe in einem Buchladen in Gernsheim Teenies und ihre Eltern gefragt, was denn eigentlich ein gutes Kinderbuch haben muss.
Ja, zum einen, dass sie auf jeden Fall Spaß an den Büchern haben.
Es muss spannend sein.
Keine bestimmten Schriftsteller oder keine bestimmten Arten von Geschichten, viel eher ja, mit Tieren oder du hast viel gelesen früher. Leider ist es jetzt mittlerweile so im Jugendalter schon ein bisschen abgeebbt. Ne? Spielen doch andere Mädchen ein bisschen mehr Rolle.
Ich lese nicht so viel momentan.
Was muss denn für dich ein gutes Buch ausmachen? Was muss denn da drin sein?
Ja, es muss spannend sein. Ja, und eigentlich bin ich offen für alles. So. Muss mich halt unterhalten.
Der Laden, in dem ich Eltern und Teenies nach ihren Buchvorlieben gefragt habe, gehört Lucia Bornhofen. Wenn man ihren Laden betritt, ist das Konzept schnell klar. Rechts geht es in die Erwachsenenabteilung, links zu den Kinderbüchern. Kinderbücher zur Wertevermittlung sind für die Buchhändlerin Lucia Bornhofen enorm wichtig.
Tatsächlich vermitteln Kinderbücher gute Kinderbücher. Immer etwas übers Zusammenleben. Sie vermitteln, wie man miteinander umgehen könnte. Sie vermitteln, wie man auch sich selbst ernst nimmt und wahrnimmt, ohne den anderen niederzuschreien, knüppeln, wie auch immer. Wobei gute Kinderbücher das nicht als Hauptthema haben, sondern ein anderes Thema haben und das wird so nebenher mitvermittelt. In meinem aktuellen Lieblingsbuch geht es darum, dass zwei Jungs einen Rap schreiben sollen. Das ist das Thema, aber unten drunter, die Geschichte unter der Geschichte ist wirklich, ja, wie gehen wir miteinander um? Was tun wir, wenn es jemand schlecht geht? Können wir helfen? Gibt es vielleicht Feindschaften, die nur auf den ersten Blick bestehen, die aber bei einem genaueren Hinblick überhaupt keinen Grundsatz haben? Das ist schon immer in Kinderbüchern mit drin, in guten Kinderbüchern.
Aus Ihrer Erfahrung jetzt als Buchhändlerin, was würden Sie sagen, wer kauft denn die Bücher bei Ihnen? Sind das Eltern oder dann doch mehr Kinder, die selbst hierher kommen zum Bücher einkaufen oder dann auch für Freunde vielleicht zum Geburtstag zum Verschenken?
Das ist ganz klar eine Frage des Alters. So ab der dritten, vierten Klasse kommen sie wirklich gerne alleine. Manchmal nur zum Stöbern, manchmal zum Zeitvertreib, aber durchaus auch, um sich was rauszusuchen oder um was zum Verschenken rauszusuchen.
Kommen dann auch Kinder zu Ihnen, die sagen, das habe ich zum Beispiel jetzt in der Schule gelesen, da würde ich jetzt gern wissen, wie geht denn die Geschichte weiter oder Teil 2 oder so? Gibt es das auch?
Das gibt es dann, wenn es ein gutes Buch ist. Also da kommt man dann auf ein anderes Lieblingsbuch. Das ist aber, glaube ich, das Lieblingsbuch aller Buchhändler von Andreas Steinhöfel, Rico Oscar und Der Tieferschaden. Das ist Band 1. Also da haben wir alle Bände verkauft, weil das erste tatsächlich in der Schule in der 5. oder 6. Klasse gelesen wird und die Kinder eine große Vorliebe zu diesem Rico und zu diesem Tieferschaden entwickeln.
Warum? Was macht die beiden Figuren aus?
Also sie macht aus, dass sie sehr unterschiedlich sind. Man hat also ein sehr hohes Identifikationspotenzial. Sie macht aus, dass sie miteinander umgehen, auf Augenhöhe, obwohl sie mit dem Erwachsenenblick gesehen ganz unterschiedliche Menschen sind. Ja, Tieferschatten ist nun mal nicht ganz so helle, würde ich mal sagen. Und Rico ist das genaue Gegenteil, der ist hochintelligent.
Also eine Geschichte von Inklusion.
Ja, ohne dass diese Inklusion im Vordergrund steht, sondern die lernen sich kennen und stellen fest, dass sie gerne miteinander zu tun haben. Und dann geht die Geschichte richtig los. So wie ich Kinder-Jugendbücher am liebsten habe. Die Geschichte steht im Vordergrund und was transportiert werden soll, das läuft so nebenher mit.
Würden Sie denn sagen, gibt es denn auch so zeitlose Klassiker, die immer gehen? Oder sind zum Beispiel Geschichten von Christine Nöstlinger heute nicht mehr gefragt und aktuell?
Also es sind manche Sachen, die sind nach wie vor gefragt. Ich habe jetzt auch gerade bei dem Tod von dieser herausragenden Schriftstellerin festgestellt, dass ich leider Gottes weniger im Sortiment habe, als ich eigentlich im Sortiment haben müsste. Zum Beispiel das Gretchen Sackmeier, in dem es um ein pubertäres Mädchen geht, das tatsächlich sich ganz anders entwickelt, als die Familie es möchte und sich ihren Weg suchen muss und das mit einer Selbstverständlichkeit und einer Integrität tut. Das kann ich eigentlich nur jedem jungen Mädchen in die Hand drücken und sagen, lies mal, das kann nur gut tun, ohne dass wirklich dieses Gretchen so vordergründig wie eine Dampfwalze sich selbst vertritt, sondern sie macht es einfach. Eine sehr charmante Art. Die Feuerrote Friederike werde ich wieder ins Sortiment nehmen. Andere Sachen sind leider Gottes so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die passen nicht mehr so ganz ins Hier und Jetzt.
Sagt Buchhändlerin Lucia Bornhofen aus Gernsheim. Wie sehr Bücher uns beeinflussen können, das sieht man auch an meinem Kollegen. Aber hören Sie selbst.
Mein Name ist Alexander Göbel, ich bin Politikredakteur bei hr-info. Und das vielleicht wichtigste Buch, das ich als Kind gelesen habe, war Der himmelblaue Karpfen von Lene Meyer-Skumanns, eine Autorin aus Österreich. In diesem Buch, Der himmelblaue Karpfen, da sind Geschichten von Kindern rund um den Globus versammelt. Es geht um Natatek, der im Eis nahe am Nordpol lebt, mit seinem Vater fischen geht. Es geht um Joroji in Kenia, der erzählt, dass das Leben in einem afrikanischen Dorf gar nicht so einfach ist. Und es geht auch um viele andere Kinder aus Südamerika, aus Asien, aus Osteuropa. Und das hat mich alles damals ziemlich fasziniert und mir auch schon ein bisschen die Augen geöffnet dafür, dass Kinder in anderen Teilen der Welt eben genauso Kind sein wollen wie ich, dass ihre Lebenswirklichkeiten aber eben doch ganz andere sind und oft auch viel schwieriger. Und ich habe immer auf dem Globus auch dann nachgeschaut, wo diese Geschichten spielen. Und ich denke schon, das hat auch früh mein Interesse am Ausland geweckt, an anderen Kulturen und auch ein bisschen das Verständnis dafür, dass man anderen Menschen auch zuhören muss, verstehen sollte, dass diese Erde sich nicht nur um einen selbst dreht, sondern dass ganz viele andere Menschen auch Träume, Ziele, Wünsche haben. Und in diesem Buch geht es um Toleranz, um Neugier, um Respekt für das andere. Fand ich ganz toll. Und ich habe irgendwann auch scherzhaft mal zu meiner Mutter gesagt, Mama, das Buch ist schuld, dass ich Auslandskorrespondent geworden bin. Und ich habe dieses Buch tatsächlich gerettet. Es gibt es noch in meinem Regal. Und es hat viele Umzüge ins Ausland und zurück nach Deutschland überstanden und ist immer noch bei mir.
Kinderbücher sind kleine Schätze, die uns nicht nur während unserer Kindheit begleiten, sondern auch bis ins Erwachsenenalter. Und, wir haben es gerade gehört, auch so manchen Umzug miterleben. Manchmal sogar von Rabatt nach Frankfurt, wie bei meinem Kollegen Alexander Göbel. Und wir haben in unserer Politikredaktion noch ein weiteres Beispiel, wie diese Bücher, die wir als Kinder lesen, unseren späteren Lebensweg prägen.
Ich heiße Pola Natusius, ich bin 29 und Redaktionsvolontärin beim Hessischen Rundfunk. Als Kind war ich so eine richtige Leseratte. Im dreiwöchigen Sommerurlaub habe ich jedes Mal um die 25 Bücher verschlungen. Aber ich hatte da schon genaue Vorstellungen. TKKG zum Beispiel mochte ich nicht. Ein Nerd, ein dicker Junge, der wegen seines Übergewichts Klößchen genannt wird. Ein Macho namens Tarzan und das Mädchen, das nie mitmachen darf, wenn es spannend wird. Das fand ich völlig bescheuert. Ich habe nicht nachvollziehen können, wieso das Mädchen das über sich ergehen lässt. Ganz klar, ich habe als Kind in Büchern nach Vorbildern gesucht, nach Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich habe schon damals nicht verstanden, wieso Mädchen und Frauen Sachen nicht machen können, sollen, dürfen, nicht stark und mutig und selbstbewusst sein können, einfach weil sie Frauen sind. In positiverer Erinnerung habe ich andere Bücher aus meiner Kindheit und Jugend. Zum Beispiel die Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse von Lemony Snicket. Drei Waisenkinder müssen sich gegen einen bösartigen Vormund wehren, der nur an ihr Erbe will. Die älteste der drei Geschwister ist eine begnadete Erfinderin. Der Bruder ein wandelndes Lexikon und das Baby, ein Mädchen, kann alles kaputt beißen, weil sie unfassbar stark ist. Geschlechterklischees spielen keine Rolle. Auch Sophies Welt war ein wichtiges Buch für mich. Im Zentrum wieder ein intelligentes, neugieriges Mädchen. Sie hat mir beigebracht, Dinge zu hinterfragen, über die Welt und Zusammenhänge nachzudenken. Sophies Welt hat mich sogar so sehr geprägt, dass ich Philosophie im Nebenfach studiert habe.
Bücher sind etwas Wunderbares. Sie machen Kinder stark und selbstbewusst. Sie beflügeln die Fantasie und regen zum Träumen an. All das können Bücher. Aber Kinder in der heutigen Zeit stehen auch unter ganz anderen Einflüssen, nämlich denen der neuen Medien, zum Beispiel auf YouTube.
Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wissen to go. Und jetzt, wo ihr schon mal hier seid, würde ich sagen, schaut euch einfach mal ein kleines bisschen um. Woher kommen eigentlich die ganzen Hipster? Warum ist Afrika so arm? Und wie funktioniert die Börse genau? Alles das beantworte ich euch hier in vielen, vielen Videos. Und nicht nur das, ich helfe euch auch ein bisschen, wenn ihr mit der Schule nicht so klarkommt. Ihr seid schlecht in Geschichte? Von Politik habt ihr keine Ahnung? Und was in der Zeitung steht, habt ihr noch nie verstanden? Macht nix, dafür habt ihr jetzt ja mich. Garantiert mehr auf den Punkt als jede Dokumentation im Fernsehen und verständlicher als das, was eure Lehrer euch so erzählen.
Das ist Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to go. Er ist ARD-Journalist und mit seinem YouTube-Kanal Teil von Funk. Er hat über 730.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf seinem Kanal und macht vor allem Videos, die komplizierte politische oder gesellschaftliche Zusammenhänge erklären. Herr Drotschmann, warum sind Werte eigentlich wichtig und braucht es die heute überhaupt noch?
Ich finde, die sind sehr wichtig, Werte, gerade auch für junge Menschen. Also es ist wichtig, jungen Menschen Werte vorzuleben. Und es ist auch für junge Menschen wichtig, sich Werte anzueignen und damit dann in der Welt sich zurechtzufinden. Wir leben in einer Welt, die gerade bestimmt ist, würde ich fast sagen, von Polarisierung, von sehr weit auseinandergehenden Meinungen, die oft auch sehr polemisch vorgetragen werden. Und ich finde, gerade da ist es wichtig und gut, einen kühlen Kopf zu bewahren und einen klaren Wertekanon im Hintergrund zu haben.
Hat es denn bei Ihnen funktioniert mit der Wertevermittlung und wie?
Ich glaube, das kam so automatisch. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern sich mal hingesetzt haben und sich überlegt haben, welche Werte vermitteln wir jetzt unseren Kindern. Sie haben das einfach gemacht und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Sie waren, würde ich schon sagen, relativ streng. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer machen konnte, was ich wollte. Ich musste zum Beispiel, bis ich 18 war, immer vor Mitternacht zu Hause sein, egal was war, auch wenn alle meine Freunde das nicht gemacht haben. Und auf der anderen Seite waren meine Eltern oder sind sehr offen, sehr tolerant und haben mir jetzt auch nicht versucht, irgendeine Meinung aufzudrücken und haben auch nie negativ über andere Menschen gesprochen, machen sie auch heute nicht. Und das sind so Dinge, die mich dann geprägt haben und die mir dann quasi Werte vermittelt haben, indirekt oder manchmal auch ganz direkt.
Aber ich höre schon raus, hauptsächlich sind sie da durch ihre Eltern geprägt, weniger durch Bücher oder Fernsehen.
Würde ich schon sagen, Fernsehen, ja, wir hatten nur drei Programme.
Ich kann mich auch noch erinnern, ja.
Kein Kabelfernsehen und auch kein Satellitenfernsehen. Da gab es also nicht so viel Auswahl. Gut, ich habe viele Wissenssendungen damals im Fernsehen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das meine Werte geprägt hat, aber ich habe eine Zeit lang sehr viele Bücher gelesen und vor allem zum Thema Nationalsozialismus. Und ich glaube, dass mich das auch ein Stück weit geprägt hat und mir Werte mitgegeben hat. Ich habe später dann auch Geschichte studiert und das war schon sehr einprägsam für mich. Ich habe mit ungefähr 14 das Buch gelesen, Der SS-Staat. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen, und hat mir auch was vermittelt.
Was würden Sie denn sagen, was macht denn eine gute Wertevermittlung aus?
Ich würde sagen, dass es so ein bisschen ist wie bei mir, dass man es also nicht mit dem Holzhammer eingetrichtert bekommt, sondern dass das ganz automatisch, ganz nebenbei läuft und dass man, ja, so wie ich jetzt dann nach 32 Jahren sagen kann, okay, meine Eltern haben mir was mitgegeben, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich glaube, das ist das Wichtigste und vor allen Dingen sollte man auch niemandem was aufdrängen, nicht seine eigenen Werte quasi jemandem überstülpen, sondern demjenigen auch die Möglichkeit geben, sich selber zu orientieren, gerade wenn es junge Menschen sind. Und ich beobachte so ein bisschen auch in den Medien tatsächlich, dass ab und zu der Versuch unternommen wird, ja, Menschen in eine bestimmte Richtung zu bringen oder ihnen Denkmuster vorzugeben und zu sagen, okay, das musst du gut finden, das musst du schlecht finden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, deshalb stoßen manche Medien bei Menschen auf Ablehnung, weil sie sagen, ich möchte hier nicht an die Hand genommen werden, sondern ich möchte mir selber noch mein Weltbild zusammenzimmern.
Aber es gibt ja auch negative Beispiele. Werte sind ja nicht immer nur was Positives. Nehmen wir die umstrittenen Rapper Kollega und Farid Bang. Im April haben die beiden ein Echo verliehen bekommen, obwohl Musiker und Politiker den beiden Antisemitismus vorwerfen. Ja, und auch diese beiden vermitteln Werte und sorgen dafür, dass du Jude oder du Schwule auf dem Schulhof als Schimpfwort benutzt werden heutzutage. Wie kann man denn gegen diese negative Wertevermittlung ankommen?
Kommt immer auf den einzelnen Fall an. Ich würde jetzt auch gar nicht in die Kerbe einschlagen und sagen, Rapper vermitteln grundsätzlich schlechte Werte. Ich selber höre sehr gerne deutschen Hip-Hop, habe auch wirklich sehr gerne Kollega und Farid Bang gehört. Ich höre sie auch heute noch mit Abstrichen natürlich und fand das, was sie da in ihren Texten gerade zum Thema Holocaust gesagt haben, auch nicht gut. Da ist es umso wichtiger, dass man aufklärt, zum Beispiel in der Schule, dass ein Lehrer sagt, okay, guckt euch mal diesen Text an von Kollega und Farid Bang, was sagen die denn und worauf beziehen die sich und dann einordnet und sagt, naja, okay, die sagen, Körper definierter als von Auschwitz-Insassen, was war denn Auschwitz, was ist da passiert, schaut euch doch mal diese Menschen an und da stellen die einen Vergleich, ja, das geht so nicht und den Menschen damit dann klar macht, was eben okay ist und was nicht, aber man muss auch sagen, dass gerade Rapper auch Werte vermitteln und vielen Menschen Orientierung bieten, auch Menschen aus vielleicht prekäreren Schichten, die sagen, okay, das sind Dinge, die kann ich aufnehmen und ich schaue zu diesen Menschen auf und da werden ja auch zum Teil gute Werte vermittelt, auch von den sogenannten Skandalrappern. Da ist ja nicht alles schlecht.
Ja, aber trotzdem sagen Sie ja auch, die Einordnung in der Schule ist ja dann schon auch wichtig. Ne?
Auf jeden Fall. Das muss definitiv passieren. Und ich finde, da sollte auch noch mehr passieren. Wir sind in der Schule, aber das ist so, kann man ewig drüber sprechen, aber ich finde, wir sind in der Schule oft noch einem Bildungssystem angehaftet, was so diesen Geist des Humanismus der 50er, 60er, 70er Jahre atmet. Da wird natürlich jeder Text von Goethe genau angeschaut, da wird sich angeschaut, was hat Reinhard May für Texte geschrieben, ist alles gut, aber man sollte sich auch die Texte der Künstler heutzutage anschauen, die Lebenswelt der jungen Menschen berühren und die einordnen und da finde ich, ist Schule schon in der Pflicht.
Sie selbst sind ja Vater einer zweijährigen Tochter, was glauben Sie, mit welchen Werteinflüssen Ihre Tochter aufwachsen wird und vor allem über welche Kanäle erreichen Sie diese Einflüsse?
Da bin ich auch gespannt, gerade was die Kanäle angeht, da wird sich bestimmt noch einiges tun. Wir versuchen einfach unsere Tochter so zu erziehen, dass sie in einer geborgenen Welt aufwächst. Aber gleichzeitig wissen, dass nicht alles Ponyhof ist. Das finde ich schon auch wichtig. Also ich finde, sie ist natürlich jetzt erst zwei, aber ich finde, Kinder sollten auch immer wieder Herausforderungen haben, die sie selber bestehen müssen. Und an sowas wächst man ja auch. Und wenn man den Kindern immer alles abnimmt, wie ein Helikopter, wie ein Schmetterling über den Kindern schwebt und sagt, oh, du kannst nicht allein die Treppen hochgehen, pass auf, ich helfe dir mal. Das finde ich dann schwierig. Gerade wenn wir beim Beispiel Treppe bleiben, da stelle ich mich dann hinter unsere Tochter, bin da, falls sie nach hinten kippt, aber versuche ihr zu helfen, dass sie allein einen Schritt nach oben macht. Und ich finde, das sind Dinge, die sind wichtig, die Kinder zur Eigenständigkeit zu erziehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber da zu sein, wenn es dann doch mal hakt.
Ein schönes Bild. Also laufen muss sie alleine, aber das Netz und die Hand der Eltern ist da.
Genau, genau.
Was wünschen Sie sich denn für Ihre Tochter, mit welchen Werten sie groß wird?
Ich wünsche mir, dass sie in einer Welt aufwächst, in der das Thema Toleranz und der Wert Toleranz wieder eine größere Rolle spielt und Offenheit und Nächstenliebe. Das sind für mich zentrale Werte und ich hoffe, dass unsere Tochter diese Werte mitbekommt und auch mitbekommt, dass man mit diesen Werten im Leben weiterkommt und dass, wenn man sich um das Wohl anderer Menschen Gedanken macht und Sorgen macht, dass man dann nicht als Gutmensch verschrien wird. Ich finde, das ist ein ganz schlimmes Wort, sondern dass man dann mitten in der Gesellschaft ist und auch akzeptiert wird und dass es gut ist, anderen zu helfen und für andere da zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man auch mal geholfen bekommen kann und dass man ja andere auch andere sein lassen kann und denen nicht in ihr Leben reinreden sollte. Und wenn diese diese Werte wieder mehr zählen als momentan, finde ich das gut. Ich habe momentan den Eindruck, wir rutschen immer mehr in so eine Ego-Gesellschaft. Ich finde, ein guter Indikator ist der Straßenverkehr, fiel mir gerade gestern wieder auf, dass Leute einfach auf die linke Spur wechseln, ohne nach hinten zu gucken, ob da jetzt ein Auto schneller ankommt und der muss dann abbremsen. Und ich finde, das ist so ein Symbol dafür, dass wir immer nur auf uns schauen. Hauptsache, wir kommen jetzt auf die linke Spur und was hinter uns passiert, ist egal. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Tochter in der Welt aufwächst, die sich dahingehend ein bisschen verändert.
Ist das auch vielleicht ein bisschen Ihr persönlicher Antrieb für Ihre Mr. Wissen-to-go-Videos?
Auf jeden Fall. Ich versuche in meinen Videos neutral zu sein, objektiv zu sein, so mir das möglich ist. Kein Mensch ist ganz objektiv, aber ich versuche es zu sein. Aber mit Haltung und Werte will ich da schon auch vermitteln. Und da ist der Wert Toleranz für mich an erster Stelle, genauso wie der Wert Nächstenliebe. Auch das, finde ich, sind Dinge, das klingt jetzt, Nächstenliebe ist so ein sehr christlich geprägtes Wort, aber das muss nicht unbedingt christlich konnotiert sein. Mhm. Und das versuche ich schon auch immer in den Videos zu vermitteln, ohne den Leuten das jetzt aufzudrängen.
Erleben Sie es selbst vielleicht auch als enormen Druck, wenn Sie wissen, Sie haben da über 730.000 Abonnenten Ihres Kanals, darunter überwiegend junge Menschen, die eben auch durch das, was Sie da vermitteln, beeinflusst werden?
Ja, das spielt schon eine Rolle und das macht mir auch immer wieder viele Gedanken und bereitet mir schlaflose Nächte. Ich bin Fußballfan und bin öfter im Stadion und wenn ich dann sehe, da sitzen jetzt gerade 50, 60, 70.000 und noch mehr Leute schauen meine Videos an, da denke ich immer, oh, das ist eine ganz schöne Menge und man hat da eine Verantwortung und die Leute nehmen das an, was man sagt unter Umständen, übernehmen vielleicht auch eine Meinung oder eine Haltung, die man da vermittelt und da sollte man schon genau aufpassen, was man macht, was man sagt und natürlich sollte man bei den Fakten bleiben, das spielt gerade für mich eine wichtige Rolle.
Sie selbst sind ja Teil von Funk und damit auch Teil der ARD. Das heißt, ja, wir übernehmen auch Wertevermittlung über den Rundfunk, auch über die Rundfunkgebühren und erfüllen damit einen Bildungsauftrag. Damit sind Sie auch einer der wenigen YouTuber, die eben nicht einfach alles Mögliche auf der Videoplattform YouTube hochladen können, sondern Sie unterliegen da auch journalistischen Standards. Würden Sie denn sagen, dass die enorme Auswahl an Videos, die auf YouTube hochgeladen werden und eben nicht ausschließlich von Journalisten gemacht werden, eher Segen oder eher Fluch ist?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde immer, die Demokratisierung des Mediensystems, die wir da ja ein Stück weit erleben, ist einerseits toll. Jeder kann Inhalte hochladen und kann sein eigener Sender werden. Aber es ist gleichzeitig auch nicht toll, dass jeder Inhalte hochladen kann und sein eigener Sender werden kann, weil es eben dieses Korrektiv nicht mehr gibt. Und da fehlt vielen Menschen auch der Kompass, und das ist da ganz verständlich, Dinge einzuordnen und zu prüfen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Nicht jeder hat die Zeit, 3 Stunden lang Quellen zu prüfen, der Dinge, die man da vorgesetzt bekommt. Und ich bin da immer hin und her gerissen und bin mir auch nicht ganz sicher, was man da machen kann, weil einerseits wäre jeder Eingriff Zensur, andererseits sind Stimmungsmache, Meinungsmache durch Verbreitung falscher Tatsachen auch sehr gefährlich. In Indien zum Beispiel gibt es ja immer wieder Hetzjagden auf Menschen, weil über WhatsApp falsche Nachrichten verbreitet werden. Da werden Menschen umgebracht, soweit sind wir zum Glück nicht. Aber da muss man schon gucken, dass man da einen Riegel vorschiebt und ich tendiere dazu, das gut zu finden, dass jeder Inhalte veröffentlichen kann, aber sehe das auch mit Sorge, definitiv, und versuche auch mit meinem Kanal dagegen zu steuern, Falschmeldungen aufzugreifen, aufzuklären. Aber auch hier, gerade was junge Menschen angeht, sehe ich wieder die Schulen in der Pflicht. Für mich wäre das Fach Medienpädagogik essentiell. Das sollte bundesweit ab der 5. Klasse spätestens eingeführt werden. Und in so einem Fach können Schülerinnen und Schüler dann auch lernen, wie man Quellen einordnet, Falschmeldungen erkennt und vieles mehr.
Sagt der Journalist und Vlogger Mirko Trotschmann. Als Mr. Wissen2Go erklärt er in YouTube-Videos für junge Menschen komplizierte politische und gesellschaftliche Zusammenhänge. Werte vermitteln ohne erhobenen Zeigefinger, das macht ein gutes YouTube-Erklärvideo aus, aber eben auch ein gutes Kinderbuch.
Ich bin die Petra Alleritz, arbeite in der hr-Infopolitik-Redaktion und mein Lieblingsbuch als Kind war der Roman von Judith Kerr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Es geht darum die 9-jährige Anna, die mit ihrer Familie quer durch ganz Europa fliehen muss und das erste Mal in ihrem jungen Leben Diskriminierung und Ausgrenzung erfährt, weil sie Jüdin ist. Der Roman von Judith Kerr hat mich als Kind sehr beeindruckt und hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich später als Jugendliche sehr eingehend mit den furchtbaren Geschehnissen unter der Schreckensherrschaft der Nazis befasst habe. Das Buch hat mich schon in jungen Jahren gelehrt, für die richtigen Werte einzustehen: Toleranz, Menschlichkeit und Mitgefühl. Und ich finde, dass man Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen, helfen muss. Das gilt heute mehr denn je.
Ich bin Christoph Keppeler aus der hr-Info-Politik-Redaktion. Als Kind habe ich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf und die wilde 13 gelesen, beides von Michael Ende. Da war dieser ehrliche, zupackende Lokomotivführer Lukas und da war Jim Knopf, das Kind, das in einem Paket auf der winzigen Insel Lummerland ankommt. Ich glaube, dass Jim Knopf mein erster schwarzhäutiger Mensch war, den ich in meinem Leben kannte. Er wurde ganz selbstverständlich in diese lummerländische Gesellschaft aus 5 Menschen aufgenommen. Sein Andersaussehen war da überhaupt keine Frage. Im Gegenteil, alle auf Lummerland freuten sich ja über ihn, diesen Zuwanderer. Aber weil Lummerland eben so klein ist, mit 5 Einwohnern war es schon übervölkert, reist Lukas dann zusammen mit Jim in seiner umgebauten Lok Emma über das Meer. Und da geschehen viele abenteuerliche Dinge auf dieser Reise, vor allem mit dem bösen Drachen Frau Malzahn, die eine Schule hat, in der sie Kinder aus aller Welt quält und schlägt. Jim und Lukas nehmen sie am Ende gefangen. Ich habe mittlerweile vieles vergessen aus den beiden Büchern. Ich erinnere mich noch an den Scheinriesen Herr Turtur. Aber diese aufgewühlte, fantasievolle, menschenfreundliche Welt, in der es natürlich auch Böse gibt, die werden dann aber besiegt, mit Lukas, Jim, den Lokomotiven, Emma und Molly. Emma ist, glaube ich, die Mutter von Molly. Diese Welt hat, glaube ich, ohne dass ich das bewusst gemerkt habe, ein bisschen zu meiner moralischen Bildung beigetragen, mal ganz gestelzt ausgedrückt. Und ich glaube, sehr zum Guten.
Aber schon die Auswahl von Kinderbüchern ist geprägt davon, welche Werte der Verlag oder die Lektorin vermitteln will. Wie genau das funktioniert, darüber habe ich mit Beatrice Wallis gesprochen. Sie ist Cheflektorin bei Belz und Gelberg fürs Kinderbuch und Sachbuch. Frau Wallis, wie sehr nehmen Sie denn als Cheflektorin Einfluss? Ich meine, Werte, darüber reden wir hier in dieser Politiksendung, die gehen ja auch immer noch mal durch einen gewissen Filter. Also auch bei Ihnen, wenn so ein Kinderbuch über Ihren Schreibtisch geht.
Ja, klar. Also wir diskutieren natürlich alles hier. Also wir machen uns schon ziemlich viele Gedanken darüber, was wir an Büchern machen. Also seien es jetzt Kinderbücher, Jugendbücher, erzählen, also Romane, Sachbücher, die gehen bei uns schon durch einen starken Filter, würde ich sagen, im Vergleich. Und da geht es natürlich auch viel um die Frage der Werte. Also was für Werte wollen wir vermitteln? Immer nicht in einer abstrakten Form, sondern immer konkret an dem Projekt gemessen, was uns vorliegt oder das Projekt, das wir erarbeiten wollen mit Autorinnen oder Illustratorinnen zusammen. Was für Werte sollen da drinstecken? Was für Werte sollen da nicht drinstecken? Das ist bei uns schon ein großes Thema, schon immer gewesen.
Aber trotzdem als Verlag, da können Sie natürlich auch nur Geld machen, wenn sich Kinderbücher gut verkaufen. Das heißt, Sie müssen bei der Auswahl auch schon eben schauen, gibt es da überhaupt einen Markt für oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also dass jetzt ein Kinderbuch einen bestimmten, es geht ja hier um moralische Werte und dass ein Kinderbuch einen bestimmten moralischen Wert vermittelt, das hat ja noch nichts mit der Verkäuflichkeit zu tun. Ich glaube, das ist so das, was man so im Kopf hat, dass man sagt, dass wenn man sehr wertebewusst ist, dann wird es auch schnell sehr kompliziert und dann wollen das die Leute vielleicht nicht mehr. Jetzt ist ein Stück weit da was dran, dass man sagt, wenn die Dinge zu kompliziert werden, dann wollen das Leute heute nicht mehr so schnell. Also das ist ja auch das, was man gerade so ganz schön in den ganzen Nachrufen zu Christine Nöstlinger lesen kann, finde ich. Und das ist ja auch das, was Demokratie so schwierig macht, weil sie eben nicht einfach ist, sondern sie ist zu verhandeln sozusagen. Also natürlich ist es schon ein Thema, aber ich würde sagen, dass es eben nicht so ist, dass sich das widerspricht. Also dass wenn man sagt, wir wollen bestimmte Werte vermitteln, dafür stehen wir, dass das dann nicht unterhaltsam sein kann oder nicht zugänglich sein kann oder auch immer in einer sehr langen, umfangreichen Form passieren muss. Das glaube ich nicht, dass das stimmt. Wir haben ja auch die Bildebene noch. Also das ist ja der Vorteil am Kinderbuch. Wir müssen ja nicht nur was über Text, wir können ja auch was über das Bild erzählen.
Aber ich höre schon raus, Ihnen ist bei der Auswahl von Büchern schon sehr bewusst, dass es da auch um die Grundlagen der Demokratie geht. Also eben, wie leben wir miteinander zusammen? Es geht um Menschenrechte, um Toleranz, also letzten Endes auch alles sehr politische Themen.
Ja, also den Büchern zugrunde liegen mehr oder weniger, natürlich ist das auch ganz unterschiedlich, wir haben ja auch ein großes Programm, liegen schon bestimmte politische Werte, die wir gerne mitgeben wollen, für die der Verlag steht. So war es eben von Anfang an auch in der Verlagsgeschichte von Belz und Gelberg. Das ist auch heute immer noch so. Die Form muss sich halt einfach ändern. Also damit auch, meine ich nicht nur die äußere Form, also oder die äußere Form auch in Form von Länge zum Beispiel und sowas, die muss sich halt ändern. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor für uns ein großes Thema, weil wir es für sehr wichtig halten, Stellung zu beziehen.
Christine Nöstlinger hat vor nicht allzu langer Zeit den Vorschlag gemacht, dass heutige Kinderbücher dringend einen Helden mit Migrationshintergrund bräuchten. Gibt es da schon was in Ihrem Verlag in der Planung?
Wir haben das bei Rosi und Musa gemacht, das ist ein Buch aus Belgien. Aber das Problem ist immer so ein bisschen, wir würden das gerne viel mehr machen, wir haben nur das Problem, es klingt oft sehr aufgesetzt.
Okay.
Das ist unser ganz praktisches Problem. Ich finde es wichtig, dass wir das berücksichtigen. Also, dass wir das berücksichtigen, egal ob wir jetzt Sachbücher machen, wo Fotos sind, dass wir ganz unterschiedlich aussehende Kinder zeigen. Oder bei Illustrationen oder auch wenn wir einen Kinderroman haben, dass da nicht immer alle Kinder mitteleuropäisch aussehen müssen. Mhm. Das ist halt die Frage, wie man das dann darstellt. Also man muss das ja unterschwellig quasi einfließen lassen, weil sonst wirkt es eben immer aufgesetzt. Und das Problem haben wir jetzt auch, das betrifft auch Kinder mit Fluchterfahrung. Das ist ja auch ein total wichtiges Thema, aber es ist nicht so einfach, was zu finden, was es so darstellt, dass es einem nicht zu pädagogisch oder zu didaktisch erscheint.
Sagt die Cheflektorin Beatrice Wallis vom Belz und Gelberg Verlag. Werte, sie sind wichtig und nicht verzichtbar in der Kindererziehung. Was aber nicht funktioniert, das ist, denke ich, in dieser Sendung sehr deutlich geworden, das sind Holzhammermethoden und erhobene Zeigefinger. Das war früher so und das hat sich bis heute nicht geändert. Geändert haben sich lediglich die Kanäle, über die die Kinder sich informieren. Laufen müssen die Kinder alleine durchs Leben, aber ihre Eltern, Lehrer, Freunde und nicht zuletzt auch YouTube-Influencer wie Mr. Wissen2Go geben ihnen das Handwerkszeug mit, das sie brauchen für diesen Weg. Und manchmal beflügeln uns diese Werte, die wir als Kinder mitbekommen und prägen unseren späteren Lebensweg. Manchmal reicht dafür einfach schon das richtige Kinderbuch aus. Auch das nehme ich mit aus dieser Sendung. Wertevermittlung, sie ist die Grundlage für Demokratie, Menschenrechte, Toleranz, ein friedliches Miteinander und letztlich auch für Politik. Das war sie, die Sendung HR Info Politik. Wenn Sie möchten, können Sie die Sendung noch einmal nachhören auf hrinforadio.de. Hier gibt's die Sendung auch als Podcast oder Sie hören einfach mal in die ARD Audiothek rein. Hier finden Sie neben dieser Sendung noch viele weitere spannende Podcasts. Mein Name ist Ariane Focke.